Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verstoffwechselt. Heute sprechen wir über ein Thema, das oft unterschätzt wird, aber enormes Potenzial in sich trägt. Gesundheit als unternehmerische Führungsaufgabe. Mein heutiger Gast ist Dr. Bernhard Kaumanns. Er ist Gründer von Lencora, Geschäftsführer der Leaders Who Care AG und seit über 30 Jahren im internationalen Management tätig. Bernhard verbindet medizinische Diagnostik mit wirtschaftlichem Denken mit einem klaren Ziel: gesunde Leistungsfähigkeit in Unternehmen messbar, steuerbar und nachhaltig zu machen. Wir sprechen über seinen persönlichen Weg, über Führung, Verantwortung und darüber, warum Unternehmen oft 100% bezahlen, aber nur 70% bekommen. Eine Folge für Unternehmer, Führungskräfte und alle, die verstanden haben, dass echte Performance immer beim Menschen beginnt. Ganz viel Spaß bei dieser Folge.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Bernhard, voll schön, dass du heute da bist. Freut mich richtig, dass du auch die Anreise aus der Schweiz auf dich genommen hast.
Ja, sehr gern.
Ja, bei nicht ganz so tollen Bedingungen irgendwie. Aber seid's gut hergekommen.
Ja, sehr gut, sehr gut. Wir haben ein bisschen Glatteisangst gehabt, weil das ja die Vorhersage war, aber du, alles gut.
Alles entspannt.
Wunderbar gepasst.
Ja. Sehr gut. Wie geht's dir denn heute?
Ja, du, ich bin jetzt neugierig auf unser Gespräch, freue mich wirklich total hier zu sein und da geht's mir gut. Jetzt 26 haben wir viel vor, wenn wir darüber sprechen.
Ja.
Und ja, deswegen energiegeladen und wirklich freue mich auf das, was jetzt kommt.
Super. Imia, also wie gesagt, du bist ein unglaublich spannender Typ. Ich finde es total toll, in welcher Richtung du oder ihr euch bewegt. Da freue ich mich jetzt wirklich drauf, dass wir das besprechen. Ich darf so ein bisschen einen Einstieg mal finden wollen. Bernhard, wie darfst du die denn beschreiben? Beziehungsweise wer ist denn der Bernhard neben dem Doktortitel, neben dem, was er beruflich macht? Wo kommst her? Was tust du?
Also als Mensch bin ich erstmal jemand, der neugierig ist. Und das äußert sich bei mir drin, dass ich immer wahnsinnig gerne was Neues lerne. Und das zieht sich auch so durch mein Leben. Einige Kurven genommen, auf die gehen wir sicher gleich noch ein. Aber das Lernen ist so das eine. Und das zweite ist, dass mir ist halt einfach wichtig, Wege zu finden, wie man immer wieder seine Leistung, seine persönliche Leistungsfähigkeit gesund erbringen kann. Weil ich sehe einfach, das habe ich als Arzt schon und in der Wirtschaft zu viel gesehen, dass Menschen einfach bei oder durch die Arbeit krank werden. Und das ist auch meine Passion, da was dran zu ändern, weil das geht besser, das geht gesünder und da möchte ich einfach meinen Beitrag leisten.
Du hast es gerade schon gesagt, ich wollte eigentlich später drauf eingehen, du hast Passion gesagt.
Ja.
Wir haben uns jetzt, wir treffen uns heute das zweite Mal persönlich, wir haben zwischendurch ein bisschen Kontakt gehabt über Telefonat, WhatsApp und so weiter. Aber ich habe, egal wie ich dich bis jetzt erreicht habe oder wie wir Kontakt hatten, ich habe dich erstens immer lachen sehen, strahlen sehen. Das hört man ja aus der Stimme raus, wie ist jemand drauf. Wie hast du denn das erreicht? Ist das diese Passion, die du erlebst?
Also ich bin sicherlich ein Optimist vom Typ her. Und für mich, jeder Tag beginnt eigentlich mit der Chance, gut zu sein. Und das ist auch so, wie ich auch aufstehe. Ja, also es gibt praktisch keinen Tag, wo ich sage, boah, jetzt natürlich hast du mal schlecht geschlafen oder Stress oder sowas. Ja, das kommt dann schon, also da bin ich jetzt nicht immun. Aber grundsätzlich optimistisch und deswegen, glaube ich, habe ich auch so eine positive Grundhaltung in mir, die dann auch einfach ausstrahlt.
Jetzt ist ja Gesundheit, du hast es auch schon gesagt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt irgendwo in deinem Leben. Wo hast du das entdeckt? Wie hast du das aufgefallen, dass du sagst, hey, irgendwie Gesundheit ist was mich interessiert. Mhm. Du hast es ja schon gesagt, du bist in der Grundausbildung ja irgendwann mal Arzt gewesen oder bist das ja immer noch. Mhm. Ja, du hast in der Orthopädie gearbeitet.
Ja.
Wie bist du denn da gekommen, dass du gesagt hast, hey, schau her, Gesundheit, das ist was, das packt mich.
Mhm. Also in der frühen Zeit, so aufs Abitur zu, gab es eigentlich zwei Sachen, die mich total interessiert haben. Das war Wirtschaft und Medizin. Und ich habe nicht gewusst, wo es mich mehr hinzieht. Und deswegen habe ich tatsächlich vor der Medizin in der Bank angefangen, habe 2 Jahre eine Bankausbildung gemacht, dann gemerkt, vielleicht ist die Medizin doch eher. Und so bin ich zum Medizinstudium gekommen, war dann eben 6 Jahre als Arzt tätig in der Orthopädie und habe dann aber gemerkt, dass die Patientenversorgung auf lange Sicht, also weder im Krankenhaus noch in der Praxis, ich war das letzte Jahr in der Praxis hier in München, nicht das ist, was ich die nächsten 30 Jahre beruflich machen will.
Hat das generell einen Grund gehabt, also dass du jetzt sagst, das ist jetzt die Tätigkeit an sich gewesen oder?
Nein, das Arbeiten mit den Patienten fand ich super. Mhm. Also mit den Menschen arbeiten, das hat mir sehr getaugt. Es waren eher die Rahmenbedingungen, wo ich einfach für mich gemerkt habe, ich kann hier nicht genug gestalten. Mhm. Das Korsett ist mir zu eng.
Weil dir die Prävention zum Beispiel gefällt hat? Oder?
Nein, weil der Ablauf in Krankenhäusern und auch in der Praxis ist halt durch extrem enge Routinen geprägt. Mhm. Und es ist fast unmöglich, also zu dem Zeitpunkt, als für mich, das ist ja nun jetzt 25 Jahre her, wo ich die Entscheidung gefällt habe, einen anderen Weg zu gehen. Zu dem Zeitpunkt habe ich mir nicht vorstellen können, wie man aus diesem engen Korsett im Krankenhaus oder auch in der Praxis rauskommt. Mhm. Und das habe ich für mich dann so als Entscheidung genommen und gesagt, okay, wo kann ich denn das, was mich interessiert, also mein Wissen aus der Medizin und auch mein Interesse an der Wirtschaft, welche Alternativen gibt's? Und so bin ich in der Industrie dann 2000 gestartet, in der pharmazeutischen Industrie. Erst auch dort im wissenschaftlichen Bereich und dann immer mehr ins Marketing, immer mehr in die Strategie, immer mehr in die Führung. Und das hat dann mich geprägt, einfach dann seit 2000.
Ja. Es ist unglaublich spannend, wie sich so ein Weg entwickelt. Gell? Ja. Wenn man jetzt da mal es ist ja so, dass viele Menschen erlauben sich das ja gar nicht, gell? Dass sie merken, okay, du irgendwie zwickt mich da was, die Rahmenbedingungen sind mir zu eng oder es ist jetzt einfach nicht das, was mich total erfüllt. Wo hast denn du das gelernt oder wo hast du das mitgekriegt, dass du da wirklich auch deiner Passion nachgehst? Mhm. Also dass du sagst, okay, das ist zwar jetzt cool, das ist eine tolle Erfahrung gewesen, aber mich zieht es eher in die und die Richtung, ne? Dass du dir das wirklich erlaubst, dass du sagst, hey, okay, das ist total in Ordnung, ne? Ich nehme das auch, ich verstehe das, für mich ist das der Weg, aber es ist ja gerade so in Deutschland dieser Punkt oft der, ne? Du hast Ursache gelernt und das ist ein Zeichen von Schwäche oder von Inkonsistenz, wie auch immer, wenn ich nicht auf diesem Weg bleibe.
Ich habe natürlich schon in der Klinik Kollegen erlebt, dass ich die Entscheidung kommuniziert habe, die gesagt haben, wie kannst du denn deinen Facharztvertrag jetzt nicht hier zu Ende erfüllen? Also einfach so diese Selbstbegrenzung. Ich glaube, das ist was mich wirklich auszeichnet. Diese Selbstbegrenzung, ich denke da in größeren Grenzen. Ja, und sage, okay, wenn ich an eine Kreuzung komme, dann ist das kein Kreisverkehr, wo ich jetzt stundenlang drumherum fahren will, sondern dann ist es rechts oder links. Und dann muss ich mir überlegen, ist es rechts oder ist es links? Und wenn ich dann abgebogen bin, dann ist es die Richtung. Das erfordert Mut, weil du nie weißt, was dir auf dem Weg rechts oder links dann wirklich begegnet. Du hast eine Hypothese. Und der Weg zeigt dann, was von der Hypothese in die Realität kommt und wo völlig falsch gelegen ist und so. Ja. Und dann ist, glaube ich, die Offenheit auch anzunehmen, was dann auf dem Weg passiert. Und das sind so die, da kommt mein Optimismus dann dazu und da kommt aber auch meine Neugierde dazu. Mhm. Ja, weil das ist, so eine Entscheidung ist nicht einfach, weil klar, ich habe da investiert, ich habe Zeit investiert.
Ja, klar.
Natürlich auch, Zeit ist ja natürlich auch immer Geld, ja, investiert. Und dann zu sagen, nee, jetzt mache ich was anderes. Ja. Ich bin aber immer wieder belohnt worden, dass diese Neugierde und dieser Mut einen Schritt zu gehen, mir wieder so viele neue Erkenntnisse, so viele neue Menschen, so viele neue Sichtweisen und Möglichkeiten eröffnet hat, das hat mich immer bestärkt. Mhm. Auch an Punkten, wo ich gemerkt habe, okay, geht jetzt wieder eine Tür auf, gehe ich da durch oder nicht? Immer eher den Impuls, da durchzugehen und zu sehen, was kommt dann. Ja. Und das prägt mich bis heute. Bin ja jetzt mit über 60, jetzt seit ein paar Jahren erst unternehmerisch tätig, nach ganz vielen, vielen Jahren als Mitarbeiter in Unternehmen. Und das ist wieder eine ganz neue Erfahrung, die nicht leicht ist. Mhm. Ja, also unternehmerisches Arbeiten wirtschaftlich erfolgreich zu machen, habe ich mir leichter vorgestellt. Ja. Aber trotzdem verlässt mich da der Mut nicht, ja. Weil es einfach so viel neue, spannende Dinge. Meine Frau, die Andrea und ich, wir haben jetzt gerade so ein bisschen reflektiert über den Jahreswechsel und gesagt, Mai, was wir in den letzten 2 Jahren alles gelernt haben. Hm. Wir hätten uns das nie ausdenken können. Ja. Und das macht es einfach spannend.
Ja. Ist das was du dir selbst angeeignet hast, oder hast du das schon irgendwie in der Erziehung miterlebt, mitbeobachtet?
Ich glaube, das Thema neugierig sein auf Entdecken, das war schon in der Kindheit tatsächlich ein Teil. Weil ich habe da auch immer, was ist von der Mama, wenn sie es erzählt, ja, so immer irgendwas ausprobiert oder habe wieder irgendein Mist mit nach Haus gebracht. Oh, das kann man da und dafür hören, ne? Also so kreativ, ne? Vom alten Autoreifen über sonst was.
Also einfach so. Ich hoffe, du hast ihn nicht umgeschürt, also nicht in den Ofen reingesteckt.
Nein, das nicht, aber einfach so dieses immer so kreativ unterwegs sein und das könnte man damit machen und basteln und also jetzt mit Fischertechnik und Lego und so Zeugs. Das hat, glaube ich, schon so diese kreative Neugierde hat sich da schon gezeigt. Und die hat sich dann auch weiterentwickelt. Und deswegen ist es mir wahrscheinlich, dass auch in diesem Krankenhaus- und Praxiskorsett dann zu eng gewesen, als ich gemerkt habe, da kann ich jetzt gar nicht so viel gestalten, wie ich eigentlich neugierig bin.
Mhm. Ja. Jetzt hast du ja das kurz angesprochen, dass du noch nach deiner Arztkarriere im Endeffekt weiter bist ins internationale Management. Mhm. Du hast jetzt da über 30 Jahre verbracht.
Ja.
Was hast du über die Menschen da gelernt oder was war dann auch der Punkt, dass du gesagt hast, hey, cool, ne, der Weg bis dahin. Und was hast du gelernt, dass du gesagt hast, schau her, ich möchte es jetzt irgendwie auf selbstständiger Ebene schauen, dass wir gerade im Firmenkontext die Menschen gesünder und leistungsfähiger bringen.
Also was ich gemerkt habe, gerade in den internationalen Führungspositionen, ist, dass der Stresslevel und dadurch auch das Erkrankungsrisiko im Job sich unglaublich beschleunigt hat. Also ich habe das am Anfang meiner Karriere, die natürlich, du hast es gerade angesprochen, ja lang her ist. Das heißt, es war ja vor auch der durchgehenden Digitalisierung. Also als ich angefangen habe in der Industrie, hatte nicht jeder Mitarbeiter einen Laptop. Das muss man sich mal heute vorstellen.
Wenn so die
Kinder, das hat aber auch den Punkt, dass du hast gearbeitet im Büro und wenn du raus bist, hast du deine Arbeit nicht dabei gehabt. Mhm. Ja. Du hast über was nachgedacht, aber nicht so, wie wir das heute kennen. Und diese Beschleunigung, dieses Tempo, das habe ich schon wahrgenommen, auch als Führungskraft natürlich, dass das eine unglaubliche Herausforderung ist. Und ich habe in meinen Teams auch Neugierde wieder, ja, immer wieder Neues ausprobiert. Ich habe Coaches reingeholt, ich habe Workshops gemacht, die gar nicht Strategie, Unternehmensstrategie, sondern wie können wir als Team uns gegenseitig unterstützen? Wie können wir gesünder leisten? Wie können wir die Freude, die Neugierde behalten in den Teams? Und habe da auch mit meinen verschiedensten Teams, die ich führen durfte in den vielen Jahren, auch Sachen ausprobiert, auch selber nicht wissend, hilft das jetzt was oder nicht. Und bin auch da wieder belohnt worden durch die Neugierde und durch das Mitnehmen, dass ich gemerkt habe, es geht gesünder. Ja. Und das hat sich auch in Mitarbeiterbefragungen auch dann auch wirklich belegbar gezeigt, dass wir einfach bessere Scores hatten. Wir hatten einfach bessere Ergebnisse von der Motivation, von der Verweildauer, von den Ergebnissen, von der Kreativität als gleiche Teams, zum Beispiel in anderen Ländern oder anderen Bereichen, die ein ganz vergleichbares Aufgabenportfolio hatten. Mhm. Und das hat mich dann bestärkt zu sagen, hey, da ist mehr. Ja, das funktioniert. Und das war dann an irgendeinem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt reicht's mir eigentlich mit der Corporate-Welt, also mit der, das hatte ich auch immer viel Politik und sowas, dann zu sagen, das, was mich da begeistert, wie kann man Führung so gestalten, dass sie unterstützt und gesund Leistung dauerhaft erbringen kann. Mhm. Das mag ich jetzt raustragen und mehr Firmen als einer zur Verfügung stellen, mein Wissen. Das war der Impuls zu sagen, ja, dann mache ich das als Selbstständiger. Ja, ja. Dann gründe ich jetzt eine Firma und bringe dieses Wissen, was ich über diese vielen, vielen Jahre aufbauen durfte, raus und biete das an. Das war der Impuls für Leaders Who Care, die erste Company, die wir gegründet haben.
Stark. Das, was du gerade gesagt hast, gell, dass dir klar wurde, dass Leistung ohne Gesundheit nicht funktioniert.
Das sind zwei Seiten der gleichen Medaille.
Aber hat das für die, weiß nicht, hat es da einen einschneidenden Moment gegeben oder war das wirklich diese Beobachtung über Jahre und Jahrzehnte hinweg? Mit der natürlich auch dieser Geschwindigkeit
ganz,
der
ganz,
Entwicklung.
Ganz persönlich auch. Also ich habe es auch selber gemerkt. Mir ist es nicht immer persönlich 100% gelungen. Also ich bin da auch selber mal auf der Burnout-Skala sehr weit gekommen, dass ich wirklich auch den für mich selber mich rausziehen musste. Ich habe auch einen Job deswegen gekündigt, weil ich gemerkt habe, wenn ich das weitermache, dann falle ich jetzt über die Klippe vom Thema Burnout. Ja. Und da hat mir auch die Andrea, meine Frau, auch wirklich gesagt, du, wenn du da nichts änderst, das zerreißt uns. Ja. Und das ist schon sowas, also einmal so aus dieser internen, wirklich persönlichen Erfahrung, wie fühlt sich das an, wenn man wirklich nicht mehr, wenn man morgens aufsteht und eben der Tag nicht mehr sonnig ist, sondern so, schaffe ich das jetzt? Ja. Das habe ich selbst erlebt und habe auch gemerkt, okay, wie kommt man da raus? Und ich habe es auf der anderen Seite in den Teams, was ich eben gesagt habe, eine Atmosphäre zu schaffen, wo Leistungen und Freude zusammenkommen, wo Vertrauen die Basis dafür ist. Weil wenn du zu politisch bist, und das habe ich halt leider auch erleben dürfen, es gibt ja den Begriff Toxic Leadership, ja, wenn es da Missgunst und sowas existiert, und das habe ich mal in einem Team leider beobachten müssen, wie schnell da wirklich die ganze Stimmung, die Leistung, die Kooperationsbereitschaft bergab geht und der Stresslevel rausgeht, die Besten kündigen zuerst, die anderen werden krank. Mhm. Und da muss was passieren, weil wir sehen das, und du bist ja auch in Studien unterwegs, ich schaue das ja auch aus der wissenschaftlichen Sicht an, da passiert gerade so viel, mentaler Stress geht durch die Decke, jedes Jahr werden die Zahlen größer. Und ich bin überzeugt, das geht besser.
Ja, und du wirst lachen.
Das ist das, was ich, wo ich einfach meine Zeit, meine Lebenszeit reinbringen will und auch mache mit den Unternehmen, da meinen Beitrag zu leisten bei den Firmen und bei den Führungskräften, die mir halt zuhören wollen.
Ja, ja, das ist, ich finde den Punkt so unglaublich wichtig. Also erstens merkst du, finde ich, ist es klar, ich meine, wenn du intensiv arbeitest, egal ob jetzt halt, ob du angestellt bist in der Führungskraft oder ob du selbstständig bist, du wirst immer mal Phasen erleben, wo dich vielleicht jetzt die Situation mal übermannt oder so. Aber das wirklich auch zu verstehen, wie ich da wieder rauskomme, welche Werkzeuge ich habe, um dann auch mit der Situation umzugehen, weil das ist ja in seltensten Fällen ist es ja Dauerzustand.
Genau.
Und deswegen, ich finde das unglaublich wichtig, und das, was du vorher gesagt hast, dieses Thema, wie wichtig die Führung ist, wie geführt wird. Es ist ja tatsächlich, Gesundheit soll ja, also unserer Ansicht nach, ja kein Benefit sein, ne, sondern im Endeffekt eher ein Führungs- und Steuerungsinstrument. Und deswegen finde ich es unglaublich wichtig, dass du diese Zeit da so ansprichst.
Ich meine, du hast ja selber in deiner persönlichen Lebenserfahrung auch so einen Punkt gehabt, wo das Thema Leistung und Gesundheit einfach nicht mehr zusammengepasst hat. Bis eben die Impulse, die jetzt heute dich und euch hier ja auch in das Stoffwechselzentrum in die Gründung gebracht haben. Also da braucht es diese Impulse und die Offenheit, auch was Neues zu lernen. Und ja, natürlich, ich komme natürlich aus der Wissenschaft. Ich verstehe die Wissenschaft, ich nutze auch die Wissenschaft. Aber sie ist halt kompliziert, sie muss immer übersetzt werden. Und das ist auch etwas, was mir halt sehr wichtig ist, Wissenschaft zu nutzen, also nicht jetzt irgendwelche Annahmen zu treffen, die nur aus Beobachtungen sind. Das muss schon eine Substanz haben. Aber dann noch zu sagen, okay, wie kann ich das denn in Unternehmen greifbar machen? Und das Thema greifbar ist halt, Unternehmen sind Wirtschaftsunternehmen. Ja, jedes Unternehmen existiert nur so lange, wie es profitabel ist. Das heißt, alles, was im Unternehmen passiert, muss auch diesen Aspekt mit berücksichtigen. Und das ist so das Stiefkind, weil Gesundheit in Unternehmen wird heute viel zu wenig unter dem Aspekt betrachtet. Da wird was mit gutem, manchmal auch wirklich mit gutem Wollen irgendwas gestartet und am Ende nicht geschaut, bringt das auch wirklich den Effekt. Das zum Beispiel beim Sport oder bei anderen Sachen, wo man wirklich natürlich eine direkte Rückmeldung bekommt, ist das ist das besser zu sehen. Firmen sind da sehr langatmig. Manchmal brauchst du ein halbes Jahr, ein Jahr Veränderungsprozess, bevor du einen Effekt siehst.
Hast du auch das Gefühl, dass das, was du gerade so ein bisschen beschrieben hast, wenn ich jetzt mir natürlich, jetzt sagen wir, ich bin irgendein Geschäftsführer von einer Firma und ich überlege, man mache jetzt in dem Bereich was und ich informiere mich jetzt mal rein, Internet oder sonst irgendwas, ne, im Ernährungsdschungel und Dschungel der Gesundheit, ne, wo ich sage, das überfrachtet und überfordert ja einen Menschen eigentlich komplett, wenn er sich noch nie damit beschäftigt hat. Ja. Und es sind ja unglaublich viele widersprüchliche Aussagen auf dem Markt. Hast du das Gefühl, dass das so mit der Punkt ist, warum Firmen eben noch hadern, wirklich in diese Thematik reinzugehen und zu sagen, hey, wir kümmern uns jetzt mal wirklich um die nachhaltige Gesundheit und da kehrt ja viel mehr dazu als jetzt irgendwie nur Ernährung oder nur Schlaf oder nur das Gefühl, das ich habe, wie ich geführt werde.
Also zum einen sehe ich, wenn ich unterwegs bin und Gespräche führe, wahrscheinlich sind es 70-80% der Firmen, für die ist Gesundheit gar nicht auf der Agenda wirklich. Da ist Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz auf der Agenda, weil es Gesetze dazu gibt. Da ist Leistungsfähigkeit im Sinne von Ergebnissen auf der Agenda.
Aber nicht, wie man da hinkommt.
Aber nicht, wie man da hinkommt. Ja. Und Gesundheit wird als Privatsache betrachtet. Und dann gibt es betriebliches Gesundheitsmanagement. Da macht man dann, weil es opportun ist, das auch nach außen ein bisschen zu zeigen, macht man so das Übliche. Ja, klassischerweise wird ja immer gern der Obstkorb und das Fitness-Abo. Ja? Aber wenn man das jetzt mal so als Bild nimmt, da gibt es natürlich schon verschiedene Sachen. Aber das wird gemacht. Aber da fehlt eben genau der Punkt, wo ich sage, wie schaffe ich das denn in die Führungskultur zu überführen? Von der Maßnahme zur Kultur.
Ja.
So wie ich im Wirtschaftsunternehmen andere Dinge auch mache. Ich würde ja nie ein neues Produkt einführen, ohne mir vorher klar zu machen, wer sind meine Zielgruppen, wie launche ich das richtig, dass es erfolgreich ist, wie mache ich eine Erfolgskontrolle nachher und dann kann ich an irgendeinem Punkt sagen, das Produkt ist erfolgreich oder nicht, muss ich ändern. Und das ist das Mindset, was ich für das Thema Gesundheit in Unternehmen etablieren möchte. Dieses eigentlich schon bekannte Verhalten auf ein neues Thema, weil Gesundheit und Leistung gehören eng zusammen und wir sehen es, es muss viel passieren, sonst würden die Zahlen nicht jedes Jahr so massiv steigen. Und da die richtigen Schritte, ja, was sind die Maßnahmen, wo stehe ich erstmal überhaupt, ja, Marktanalyse, wo stehe ich persönlich überhaupt, wie ist denn die Leistungsfähigkeit bei uns im Unternehmen oder im Team, was sind die Dinge, wo wir nicht gut sind, wo können wir was ändern? Dann die richtigen Maßnahmen beschließen. Man kann ja nie alles machen. Also muss die 2-3 Sachen, wo du sagst, okay, mit denen starten wir jetzt, die ziehen wir jetzt durch. Und dann Ergebniskontrolle. Ja. Und Ergebniskontrolle ist eben auch wirtschaftliche Effekte.
Ja, auf alle Fälle. Wie im Leistungssport. Ja, ne? Also du misst, du agierst.
Es klingt so selbstverständlich und trotzdem wird es nicht gemacht.
Ja. Ja. Hier kommt die Werbung. Diese Folge Verstoffwechselt wird präsentiert von Solvium Capital. Dein Partner für zukunftssichere Investments. Solvium Capital. Stell dir vor, du investierst in reale, greifbare Vermögenswerte und profitierst dabei von den Chancen globaler Warenströme. Genau das macht Solvium möglich. Mit Investments in vermietete Transportausrüstungen wie Container, Wechselkoffer oder Eisenbahngüterwagen. Seit über 10 Jahren steht Solvium für Stabilität, Transparenz und Verlässlichkeit. Mit regelmäßig planbaren Auszahlungen und einer 100%igen Zielerfüllung seit 2011. Für alle, die ihr Vermögen nicht in Spekulation, sondern in Substanz investieren möchten, robust, rentabel und langfristig. Mehr Informationen findest du unter solvium-capital.de. Solvium investieren in reale Werte. Werbung Ende. Ich würde gerne noch auf ein paar Punkte eingehen. Du hast also ein paar Zitate von dir mal kurz formulieren und dann so auf die unsichtbaren Produktivitätsverluste mal eingehen, bevor wir noch wirklich mal erklären, was du eigentlich so tagtäglich machst. Du hast gesagt, Gesundheit ist Chefsache und 100% bezahlen, aber 70% bekommen.
Ja.
Möchtest du mal erklären, wie du das aus deiner Sicht siehst, warum du das so formulierst?
Also Gesundheit ist Chefsache ist dadurch entstanden, dass gesundes Leisten im Unternehmen ist ein Führungskulturthema. Und für die Führungskultur ist nun mal einfach die Führungsmannschaft verantwortlich. Und das fängt, wie man so schön sagt, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Das fängt einfach beim CEO, CFO, CHO an. Ja. Wenn da das Mindset nicht da ist, dass Gesundheit ein wichtiges Element ist, um dauerhaft das Unternehmen erfolgreich zu machen, dann werden wir wahrscheinlich auch nicht konsequent das in der Führung verankern können. Deswegen, Gesundheit ist Chefsache. Das ist die eine Aussage.
Ich muss aber ein Beispiel dazu geben, weil das, ich glaube, dann kommt das auch nochmal ganz gut rüber. Ich habe das letzte Mal relativ spontan in einem Vortrag, habe ich an den Thorsten Hafener denken müssen. Thorsten verbindet mich eine gemeinsame Kontakt über das Kremer College, über den Freddy Kremer, wo wir beide Gastdozenten sind. Und ich habe einen Vortrag gesehen vom Thorsten und da ist er da gestanden. Und es ging vor allem Führungskräfte, die da vor Ort waren. Und es ging auch um das Thema, was lebst du vor? Also das eine ist ja, was erzähle ich den Menschen? Und wer bin ich und was lebe ich vor und was nehmen die Menschen wahr? Ohne Worte.
Ja.
Und dann steht der Thorsten da so da, hebt seine Hand in die Luft und sagt, so bitte hebt jetzt alle mal eure Hände waagrecht. Ne, hat aber die Hand senkrecht in die Luft gestreckt. So was haben die Menschen alle gemacht, sind alle so da gesessen, wie es er nämlich vorgemacht hat. Ja. Ne? Ja. Und dann hat er es noch dreimal betont, bis der erste Mal draufgekommen ist, dass er eigentlich was anderes gesagt hat, wie er es vorgemacht hat. Ja. Und das fand ich sehr, sehr eindrucksvoll, dass dieses Thema, was lebe ich selbst vor, ohne Worte schon so viel aussagt und so viel Energie eigentlich mit sich bringt, dass meiner Ansicht nach eigentlich jede Führungskraft sich über ihren eigenen Lebensstil schon mal Gedanken machen sollte. Natürlich absolut. Lebensstil und Führungsstil.
Ja. Ganz, ganz eindeutig. Es gibt ja ein sehr schönes Beispiel hier, gerade bei euch nicht weit weg, die OPET, mit der ich ja auch intensiv zusammenarbeite. Der Stefan Geisel-Brechtinger, der Geschäftsführer und Gründer, ist ja selber auch ein sehr sportlicher, dem ist es wichtig. Und der lebt es auch im Unternehmen und das ist, würde ich sagen, eins der Musterunternehmen, was das Thema Gesundheit und Führungsintegration des Themas Gesundheit angeht. Also es gibt schon auch die Unternehmen, die es wirklich richtig gut machen. Und die sind auch wirtschaftlich erfolgreich. Also für ihn ist das völlig klar. Und dann hast du auf der anderen Seite, wenn man mal so unterwegs ist, wenn ich so sehe, wie ungesund viele Top-Führungskräfte leben, nicht nur, dass sie auf ihre körperliche Gesundheit nicht achten, die achten auch nicht auf ihre mentale Gesundheit. Dann ist es natürlich nicht verwunderlich, wenn das dann nicht ausstrahlt. Ja? Weil das, wenn ich über Gesundheit rede, aber selber nicht gesund aus mich verhalte, ist nicht glaubwürdig.
Ja.
Also, was mich so auch immer wieder prägt, ist, das Thema Mentoring und Coaching hat mich mein ganzes Leben begleitet. Ja, also ich habe immer mit Coaches gearbeitet in den verschiedenen Entwicklungsstufen, immer mit Mentoren. Und ich glaube, dass das etwas ist, was auch das Thema Gesundheit braucht. Es ist wie ein Mentorship. Und dafür stehe ich ja auch persönlich, ein Mentorship im Unternehmen für die Führungskräfte. Wie komme ich denn zu einer gesunden Kultur? Wie kann ich denn mein persönliches Mindset in die Richtung bewegen? Wie kann ich mein Verhalten in die Richtung bewegen? Damit das auch authentisch rüberkommen kann.
Ja.
Und dann habe ich den ersten Schritt ja schon getan. Und dann natürlich kann ich das Ganze dann auch aufs ganze Unternehmen ausrollen. Das ist das Ziel. Aber es muss dort starten.
Ja, und dann ist es ja im Endeffekt eine schleichende Entwicklung, die man ständig vorantreibt im Endeffekt. Ja. Das ist unglaublich spannend.
Also die Führungsmannschaft brauche ich an Bord.
Ja.
Sonst bleibt es bei dem, das ist der zweite Satz, den du ja eben als Zitat hattest, ja 100% bezahlen und 70% bekommen. Weil wenn das nicht gelebt wird, dann habe ich genau diese versteckten Verluste. Weil was einfach zu sehen ist, wenn die Leute krank sind und sind nicht da, dann habe ich halt 0% Leistung. Ist ja logisch. Ja. Und die Faxen dicke haben, weil es einfach im Unternehmen nicht mehr taugt, die kündigen und von denen habe ich auch 0%. Ja? Also das ist das, was jedes Unternehmen anschaut. Aber die jeden Tag kommen, wie viel Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit haben denn die? Wie viel bringen die mit? Und da kommen diese 70% her. Weil wenn man das mal anschaut, und Gallup ist ja nur eine der Studien, die da immer wieder reingeht, dann ist es sehr, sehr realistisch zu sagen, der Durchschnitt gibt wahrscheinlich nicht mehr als 70%. Und das ist nicht, weil die Leute faul sind,
ja,
sondern weil es durch die Rahmenbedingungen, unklare Führung, Prozesse, Themen wie Stress, wenig Berücksichtigung, dass natürlich auch jeder sein Privatleben in die Leistung am Tag mit in die Arbeit bringt und so. Und wenn das nicht in irgendeiner Form aufgefangen wird, dann bin ich einfach nicht in der Lage, mehr als 70% zu bringen. Und das ist die Realität und das ist die größte Stellschraube.
Und da steckt halt, da stecken ja unglaublich viel Kosten drin in der Thematik.
Das sind hunderte von Milliarden.
Ja.
Nur allein in Deutschland betrachtet. Ja, also wir reden da über diesen Teil, diese 70% bekommen, das sind mehrere hundert Milliarden Euro jedes Jahr. Man macht sich da überhaupt keine Vorstellung. Das sind 5-6% des Bruttoinlandsprodukts. Und wenn man es, darf man eigentlich gar nicht lang drüber nachdenken, ja, was da verloren geht, ja, weil wir strampeln, um überhaupt Wachstum zu kriegen im Bruttoinlandsprodukt. Mhm. Ja, und da reden wir über Verluste, die im mehrere Prozentpunkte ausmachen, die nicht intensiv angeschaut werden. Mhm. Und das kann ich jetzt nicht auf der ganzen nationale Ebene ändern, aber ich kann mal einen kleinen Beitrag leisten.
Das ja, ist wir genau können es zumindest starten. Ne?
Genau.
Ja. Ja, also ich finde das unglaublich gut. Jetzt da die gern tatsächlich mal wirklich drauf eingehen, was du machst. Mhm. Ne? Du hast gerade auch schon eine Firma angesprochen. Ja. Du kannst gerne mal erklären, welche Firmen hast du da jetzt schon mal gegründet? Ne? Die Lencora zum Beispiel. Mhm. Wie geht ihr rein? Also wenn du jetzt sagst, hey, da ist eine Firma interessiert. Also erst einmal, welche Firmen schaust du denn überhaupt an? Und wie ist denn der Ablauf? Was machst du? Was gehst du an?
Ja. Also eine Firma, zwei Marken. Die Leaders Who Care als Firma, Leaders Who Care AG. Da haben wir die Führungskräftebetreuung platziert. Also das ist Einzel- und kleine Teams, die individuelle Betreuung, auch das Coaching, Mentoring, Begleitung. Das liegt in der Leaders Who Care. Die Lencora haben wir letztes Jahr als Marke der Leaders Who Care neu gegründet für Unternehmen. Und hier geht's um die Analysemöglichkeiten. Wie kann ich Gesundheit so messbar machen, dass ich wirklich über das Gleiche rede? Weil wenn ich 10 Unternehmer frage, erzähl mir mal was über Gesundheit in deinem Unternehmen, kriege ich 10 völlig verschiedene Antworten. Das heißt, hier fehlt einfach eine gemeinsame Sprache. Und das ist der Startpunkt für die Lencora. Und dann natürlich auch die Datenqualität zu liefern. Also nicht nur die Sprache, dass man wirklich mal einheitlich über das Thema Gesundheit spricht. Und da nutzen wir den Business Health Index, also einen Parameter, so wie man eben andere Wirtschaftsparameter oder Messparameter eben auch festgelegt hat. Braucht es mal einen definierten Messwert, wo man sagt, okay, wie wollen wir denn Gesundheit messen in einem Unternehmen? Um auch eine Vergleichbarkeit zu haben. Ja. Vergleichbarkeit, wenn ich mich auf einen Prozess begebe als Unternehmen, zu sagen, okay, da haben wir angefangen, jetzt stehen wir hier, dann stehen wir dort. Aber natürlich auch unterhalb, also zwischen den verschiedenen Unternehmen zu sagen, okay, hier sehen wir, okay, da ist es weniger gesund, da ist es gesünder, was können wir lernen voneinander? Mhm. Also das ist mal die Basis. Und diese Analyse, die haben wir in der Lencora platziert und moderieren das eben, bieten die Analyse an, moderieren dann mit den Führungskräften die Ergebnisse. Und darauf bauen sich dann die empfohlenen Maßnahmen auf. Das heißt Standardisierung in der Messung, Individualisierung in den Maßnahmen.
Unglaublich stark. Das ist, wir haben da das erste Mal drüber gesprochen mit einem gemeinsamen Freund, dem Detlef.
Dem Detlef.
Und Detlef hat mir schon ziemlich früh auch von dir schon erzählt. Und ich muss das ganz ehrlich sagen, ich verzeih mir das Wort, aber ich habe es unglaublich sexy gefunden, weil ich das immer schon verstanden habe, erstens als Einzelsportler oder jetzt auch mit dem, was wir hier im Stoffwechselzentrum machen, dass du erst einmal Analyse brauchst.
Ja.
Du musst ja erst einmal den Ist-Zustand darstellen, verstehen, wo hakt es denn eigentlich,
genau,
um dann herzugehen und wirklich konkrete Maßnahmen auch einzuleiten. Ja. Und dann halt nachzumessen, verändert sich was? Mhm. Was verändert sich? Ja. Weil das ja in gewisser Art und Weise ja auch die Bestätigung dann dafür ist, dass ich den richtigen Weg gehe. Und oder auch dann zeigt, hey, wo gehen wir den nächsten Step hin? Mhm. Wo haben wir jetzt noch besseres Potenzial? Wo haben wir die größten Hebel? Mhm. Ne? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich beobachte es schon, wenn ich mit wir betreuen ja auch viele Unternehmer. Ja. Jetzt momentan noch viel im Einzelnen. Wir haben ja auch ein Firmencoaching mit aufgebaut. Mhm. Deswegen ja auch eine bevorstehende Kooperation. Da können wir ja gleich nur eingehen drauf. Mhm. Was uns da aber genau geärgert, oder was heißt geärgert hat, aber was uns immer in dem Bereich Firma gefehlt hat, ist genau dieser Punkt, dass du es analysieren kannst. Mhm. Weil, wie du es schon gesagt hast, ne, der eine versteht Gesundheit so, der andere gar nicht. Mhm. Ja. oder legt keinen Wert drauf, genau, kann es nicht messbar machen. Ja. Und was aus unserer Erfahrung mit den Gesprächen, mit den Führungskräften oder den Firmeninhabern immer rauskäme, ist, dass sie nicht wissen, wo sie ansetzen sollen, dann irgendwas machen. Ich hole mir mal einen Vortragsredner da, ich mache da mal das, ich mache hier mal jenes.
Alles gut gemeint.
Also genau, aber ohne, also ich habe hier Ausgaben, aber ohne konkrete Zielsetzung. Das heißt, ich schieße mit Kanonen auf Spatzen.
Ja.
Und weiß eigentlich gar nicht, bringt es jetzt was? Die Idee oder ist ja gut, ne? Aber die Klarheit, in der ich jetzt an das Thema rangehe, ist halt nicht gegeben. Und deswegen finde ich es so unglaublich toll, dass man mit dieser Analyse da einfach reingeht und sagt, hey, ich habe einen Weg, ich habe Hebel, wo ich weiß, ich setze an und ich komme Stück für Stück detailliert zu dem und dem Ergebnis.
Also wir nennen das Blindflug.
Ja.
Ja, viele Unternehmen gehen das Thema Gesundheit im Blindflug an.
Ja.
Ja, die schmeißen mal hier und da Maßnahme rein und hoffen, dass was rauskommt. Und legen dafür durchaus auch signifikantes Geld aus. Also das ist nicht so, dass da überhaupt kein Geld ausgelegt wird. Das wird schon. Ja. Aber es fehlt eben genau dann an der Standardisierung, an der man dann auch sagen kann, sind wir so besser geworden? Was hat es denn gebracht? Ja. Im Persönlichen ist es ja einfacher. Wenn wir jetzt ein Coaching machen, du merkst einfach, ob du bessere Schlafqualität hast. Klar. Natürlich kann man das auch messen. Ja, es gibt ja auch viele Instrumente. Du kannst deine persönlichen Laborparameter natürlich als Messkriterium nehmen, auf einem Weg der Einzelbetreuung. Ne? Das ist ja auch, was ihr ja natürlich auch nutzt, ja, in euren. Und da ist es zu eingängiger. Ja, da merkt man einfach, okay, ich kann mich besser bewegen, mich schmerzt nicht mehr so, ich habe mehr Kondition, ich schlafe besser, ich bin wacher. Ja. Und das aufs Unternehmen übertragen heißt eben, wie habe ich denn die Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft, wie messe ich die? Und das ist, wir teilen das eben auf in diese drei Bereiche. Du hast immer die körperliche Seite. Welche körperlichen Belastungen hast du denn? Also physischer Index. Dann natürlich die Stressbelastung vor allen Dingen, also mentaler Index. Wie ist die Konzentrationsfähigkeit? Und dann der soziale Index noch, also der dritte Teil, der ist extrem wichtig, weil da misst sich die Führungsqualität. Das ist das Engagement der Leute, die Klarheit der Führung, wird delegiert, was für eine Fehlerkultur habe ich. Und dann habe ich ein sehr umfangreiches Bild vom Unternehmen, was viel mehr abdeckt als nur Krankheit oder Nicht-Krankheit. Sondern ich habe im Grunde einen Messpool, der auch viele Dinge der Führungsqualität mit abbildet. Und da will gar nicht unbedingt jeder hin. Das will gar nicht unbedingt jeder wissen.
jeder
weil du deckst ja natürlich auch Schwächen auf, die vielleicht unbequem sind.
Mhm.
Ja. Aber trotzdem, der Weg lohnt sich, weil dann habe ich die richtigen Parameter, aus denen ich auch wirtschaftlichen Erfolg ableiten kann. Weil wenn ich dann nämlich die richtigen Hebel setze, dann habe ich ganz, ganz, ganz schnell Return on Investments, die wirklich 5, 7, 10-fach sich bezahlt machen nach einem sehr überschaubaren Zeitraum. Und das macht es dann spannend.
Ja, das ist, glaube ich, der Punkt, gell, diese Klarheit in der Veränderung. Mhm. Eben auch, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Kommunikation auch ist. Also wenn wir jetzt mit einem Einzelklienten arbeiten, dann sagen wir schon, das kann einmal unangenehm sein, weil wir uns mit Fragestellungen auseinandersetzen dürfen, auch warum es überhaupt zu der Situation gekommen ist. Eben, um die Hebel herauszufinden, wie wir wirklich in die Veränderung kommen, die wir auch nachhaltig halt haben wollen. Und das ist ja das, was du angesprochen hast, ne? Das von der Einzelperson auf die komplette Firma zu übertragen, da spielen natürlich massiv viele Parameter mit rein. Und deswegen, glaube ich, macht es halt wirklich für viele Menschen so unüberblickbar, weil sie eben diese Messgeräte oder Messmöglichkeiten bis jetzt nicht hatten oder es die ja zu wenig gegeben hat.
Ja.
Das für mich ist das unglaublich toll, deswegen seitdem wir uns getroffen haben, ich denke da ganz oft drüber nach und denke mir, das ist wirklich, das braucht es so dringend, weil egal mit welchen Unternehmen du sprichst, egal mit welchen Unternehmern, du merkst, überall spielt dieses Thema eine Rolle.
Ja.
Und dass dieses Bewusstsein immer größer wird.
Das ist im Grunde wie so Check-up.
Ja.
Ja, das ist der Startpunkt. Ne? Es gibt ja viele diese Manager-Check-ups, ne, diese in den Zentren, wo dann wirklich mal von Kopf bis Fuß alles gecheckt wird. Und dann kriegst du nachher im Gespräch eine, hier musst du was machen, das ist gut, da bist du im Durchschnitt, da könnt ihr ein bisschen, ja. Und im Grunde ist das die Ausgangsbasis, die wir dann fürs Unternehmen auch schaffen. Das ist so das Check-up einmal quer durch und dann sitzt man zusammen mit der Führung und sagt, okay, das ist euer Ergebnis. Das mag euch jetzt nicht alles gefallen, aber so ist mal die Realität. Da steht ihr heute. Was wollt ihr damit machen? Wo sind die Dinge, die ihr bewegen wollt? Hier verliert ihr, und das ist eben bei uns auch ganz, ganz wichtig, hier verliert ihr x Millionen, an denen ihr arbeiten könntet, die ihr nicht verlieren müsstet.
Ja.
Dann wird es nämlich richtig greifbar. Mhm. Ja, wenn wir dann aus der Analyse da wirklich sehen, okay, da hat es ein Unternehmen mit, ich sag mal, 500 Mitarbeitern und die verlieren jedes Jahr 4-5 Millionen an potenziellem Gewinn, weil sie einfach die Leistungsfähigkeit nicht ausschöpfen, die eigentlich da wäre, dann wird es spannend.
Da wird's wirklich
dann
spannend.
Ist das Interesse. Ja, dann, und dann ist eben die Frage, okay, du verlierst 5 Millionen, wie viel bist denn bereit zu investieren, um das zu heben?
Die Rechnung ist relativ leicht eigentlich.
Ja, natürlich. Und dann, so kommen wir eben auch relativ schnell zu den Return on Investments von 5 und mehr.
Ja.
Ja, weil das rechnet sich immer.
Ja. Bernhard, magst du mal beschreiben, was für Firmen für euch generell interessant sind? Also, weil ich konnte ja, also den kompletten Markt abdecken, wäre jetzt wahrscheinlich schwierig sein, aber habt ihr eine gewisse Zielgruppe?
Ja, wir haben eine Zielgruppe, also wir sind gerade dabei, uns auch nochmal stärker im KMU zu überlegen, wie können wir da arbeiten, weil wir sehen, da gibt es einen Riesenbedarf und ganz oft sind gerade kleinere Firmen, ich sag mal so ab 30, 40 Mitarbeiter aufwärts, denen fehlt es auch, weil sie zu klein sind an den Ressourcen. Also da sind wir gerade dabei, da habe ich noch keine perfekte Antwort, aber das bauen wir jetzt gerade auf. Von unserer Datenstatistik ist eigentlich ab 100 bis 150 Mitarbeiter aufwärts, kriegst du eine gute Datenqualität. Und dann sagen wir, okay, idealerweise zwischen 250 und 2.500 Mitarbeiter, sowas in der Größenordnung. Wir können auch größer. Aber an irgendeinem Punkt sind wir auch realistisch und sehen natürlich auch, okay, wenn es jetzt ein Unternehmen mit fünfstelliger Mitarbeiterzahl hast, die haben andere Wege, die sie wählen. Teilweise wählen müssen über Ausschreibungen, arbeiten mit Consultancies, weil du dann hast natürlich Millionenbudgets, die du investierst. Die sind vielleicht noch börsennotiert. Da brauchst du einfach Namen, die bekannt sind, um sowas zu machen. Deswegen haben wir da einen Cut-off gemacht und gesagt, okay, das ist wahrscheinlich dann außerhalb unserer Zielgruppe, weil da können wir nicht konkurrieren mit einer McKinsey Health oder sowas, ja, und wollen wir auch gar nicht. Ja. Also vom Mittelstand bis hin zu einer Größe so 2.500 bis 5.000 Mitarbeiter maximal, das ist unsere Zielgruppe. Und das ist das Gros der Unternehmen.
Das ist ja der grundsätzliche Motor, gell? Wenn man sich jetzt mal nur rein Deutschland anschaut, ich konnte jetzt die Zahlen nicht nennen, ein guter Freund von mir hat das letzte Mal mal wirklich Zahlen gebracht, ich glaube über 90% der Firmen sind unter 5.000 Mitarbeiter oder sowas.
Ja.
Ich konnte es jetzt nicht wirklich nicht konkret wiedergeben, aber irgendwie so in der Art und Weise.
90% sind unter 250 Mitarbeiter.
Oder so.
Ja, das ist auf alle Fälle. Also das klassische KMU, so wie es ja europamäßig definiert ist, ist ja bis 249 Mitarbeiter. Ja. Ab 250 bist du dann praktisch die nächste Unternehmensstufe, auch wenn das Sprachgebrauch ein bisschen anders verwendet wird, aber so ist definiert. Das sind 90% der Unternehmen. Deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen auch dafür eine Lösung. Wir wollen auch den kleineren Unternehmen Möglichkeiten geben, mit unserer Analyse, mit unserem Wissen zu arbeiten. Da müssen wir alles ein bisschen abspecken, weil sonst wird es auch nicht finanzierbar.
Ja, klar. Aber ich finde es ganz spannend, weil wenn man sich die Frage stellt, wo hat man den größten Input jetzt auch, wenn man es auf die Bevölkerung einfach mal runterrechnet, finde ich, ist es schon schön, wenn man sich mal Gedanken macht, so, wo habe ich eigentlich einen großen Input, um in der Bevölkerung einen Impact zu setzen, also wirklich viele Menschen auch damit zu erreichen, wie wichtig das Thema eigentlich ist. Und in dem Sinn finde ich es natürlich auch immer cool, wenn du es schaffst, dann zwar, ich sage mal, in der Firma vielleicht, ne, irgendwo eine Mischung aus 250 bis 2.500 Mitarbeiter zu erreichen, aber wenn ich da einen guten Stamm an Kunden habe, habe ich mehr erreicht, wie wenn ich jetzt sage, eine Firma mit einmal 10.000 Leute habe. Ne?
Richtig, ist, ja. Richtig, ja. Das ist ja, und ich meine, wir kennen das ja alle, wenn es dann einen Tag hast, wo du total gestresst aus der Firma rausgehst oder aus dem, ja, da bist du ja nicht frisch und erholt, wenn du dann zu Hause ankommst. Das setzt sich ja da fort. Ja, du musst ja irgendwo muss das ja loswerden, diese Spannung. Ja? Das heißt, das zieht sich durch und umgekehrt natürlich auch. Ja, wenn es jetzt zwei kranke Kinder daheim hast, hast schlecht geschlafen, weil die halt die ganze Nacht gequengelt haben und so. Ja, da kommst nicht frisch in die Arbeit morgens. Ja, und das sind aber so die Dinge, wo es Mechanismen braucht und wo wir viel zu oft den Deckel drauf haben und sagen, das wird gar nicht gesehen. Blindflug.
Ja, und das bedingt sich ja alles gegenseitig.
Genau.
Und das, ich glaube, dass viele das gar nicht auf dem Schirm haben, was das eigentlich auch für die Mitarbeiterbindung heißt.
Riesig. Ja. Riesig. Loyalität ist ein echter Loyalitätsbooster, wenn Unternehmen das schaffen. Hier, der sagte Stefan Geisel-Bresken mit der OPET, die haben eine Fluktuation von 1,3%.
Wow.
Das ist ja nix.
Das ist nix.
Ja. Ja. Das ist also stark. Niedriger geht fast gar nicht, weil du hast ja auch altersbedingte Veränderungen. Ja. Also der Stefan hat mir mal gesagt, also wir müssen wachsen, sonst kriegen wir gar keine neue Leute. Ja, und das ist natürlich ein Luxusproblem, aber das zeigt eben auch, wenn du wirklich ein Unternehmen hast, wo was das ernst nimmt, was die Mitarbeiter, was auch eine Führungskultur schafft, wo die Leute auch gern hingehen, wo sie auch vielleicht ihrem Freund oder ihren Bekannten empfehlen, dass der Arbeitgeber, wenn du mal einen anderen Job brauchst, dann schau mal bei uns. Ja, teilweise arbeiten da Familien. Mhm. Ja, da fängt vielleicht die Frau an und da kommt der Mann oder umgekehrt. Ja, und so. Und das sind so die Musterunternehmen. Nicht jedes Unternehmen kommt dahin. Da mache ich mir gar keine Illusion. Aber wir brauchen diese Beispiele, um auch zeigen zu können, es geht und es funktioniert und es ist wirtschaftlich vor allen Dingen auch hochspannend.
Ich sag da, wir haben einen Podcast gehabt mit dem Alex Volz vor kurzem. Die Alex und Petra Volz haben die Fotzenspanglerei, also Zahnarztpraxis oder mehrere Zahnarztpraxen in Garmisch. Und er hat auch erzählt, dass zum Beispiel die Bezahlung der Mitarbeiter überhaupt nicht wichtig ist. Da sagt man, das ist total spannend, dass ganz viele Leute zu ihnen kommen, die die Aussage treffen, ich will einfach nur nicht mehr so beschissen behandelt werden.
Ja.
Und
wer zahlen muss natürlich.
Ja, klar. Nein, natürlich. Ja, also, aber ob es jetzt um 100 Euro hin oder her.
Genau. Gehalt ist an so einem Punkt dann, wird gern der Begriff Hygienefaktor. Ja. Also du musst fair bezahlen für eine faire Arbeit, aber das ist nicht, weswegen die Leute kommen.
Ja, wer für 100 Euro mehr geht, der geht auch für 100 Euro mehr wieder.
Ja. Also ich glaube, das sind auch nicht unbedingt, also wer mit so einem Mindset unterwegs ist und von einer Firma zur nächsten hüpft, das sind auch, glaube ich, nicht die Mitarbeiter, mit denen du wirklich die Zukunft bauen kannst. Ja. Die sind einfach zu sprunghaft. Ja. Die müssen ja erstmal ankommen.
Ja.
Also ich will das gar nicht negativ bewerten, die sind noch auf der Suche. Die sind vielleicht auch noch nicht an dem Job und in der Firma angekommen, wo sie sich wirklich verwirklichen können. Und das sehen wir ja auch bei vielen wirklich jungen Leuten, dass die Verweildauern sehr kurz sind, weil sie einfach noch viel ausprobieren wollen. Ja, das wird dann oft angeprangert, von wegen, ja, die sind kaum da, dann sind sie schon wieder weg. Ja. Aber auch da kann ich als Unternehmer natürlich Verantwortung übernehmen und kann sagen, naja, warum sind die weg? Weil die Zeit heute so schnelllebig ist und du musst einfach unglaublichen Pace haben, was Neues zu lernen, um auch attraktiv zu bleiben im Markt. Also muss ich das Unternehmen bedienen.
Ja.
Teil der Kultur. Wie schnell kann ich auch die nächste Aufgabe, die nächste Lernübung vielleicht, nicht unbedingt Beförderung, sondern es geht eher darum, neue Aufgaben zu lernen, dann bleiben die auch länger.
Ja, oder die Menschen dann wirklich an die richtige Position zu besetzen.
Absolut.
Ja. Ja. Das ist unglaublich spannend.
Ja. Da sind wir tief in dem Thema Führung und Führungsmindset. Ja. Und das lässt sich auch gar nicht trennen. Das Thema Gesundheit, Leistung, Leistungsfähigkeit, wirtschaftlicher Erfolg des Unternehmens und Führungskultur sind einfach so eng verzahnt. Ja, in die positive wie in die negative Richtung. Und deswegen geht es gar nicht ohne Führungsarbeit. Aber die gemeinsame Sprache, wie messe ich Gesundheit, um dann wirklich sagen zu können, messe ich auch das, was am Ende auch wirklich die Veränderungen zeigt. Ja? Also messe ich das Richtige.
Ja.
Es geht ja nicht ums Messen alleine, sondern ich muss ja repräsentativ messen, damit ich auch mit den Veränderungen repräsentativ positiv Veränderungen zeigen kann.
Ja, unbedingt. Was mir bei euch oder was mir bei euch echt auch gefällt, ne, das war ja auch der Grund, warum uns damals der Detlef zusammengebracht hat, ist ja das Thema, dass ihr offen für Kooperationen seid. Was ja auch für uns ein ganz großes Thema ist, weil wir halt immer sagen, du bist zu einem gewissen Grad, sind wir richtig, ab einem gewissen Punkt braucht es einen Profi. Also wir können zum Beispiel nicht das abdecken, was ihr abdecken könnt. Ne? Erstens einmal, also wie hast du dir diese Offenheit auch bewahrt, dass du sagst, hey, schau her, in Kooperation entsteht vielleicht auch was Größeres, als wie wenn wir nur allein unterwegs sind?
Also es ist eine tiefe Überzeugung von mir, dass man mit Kooperation mehr erreicht als mit Exklusivität. Und das ist der Entwicklung unserer Zeit geschuldet, weil wir sind einfach so schnell unterwegs. Die Veränderungszyklen haben sich so enorm beschleunigt. Das kann gar nicht einer exklusiv. Das geht überhaupt nicht. Ja. Und wir haben auch so viele Kompetenzfelder, dass sich das als Kooperation ist man erfolgreicher. Das ist meine Überzeugung. Ja, es mag andere geben, die sind auf der Exklusivitätsschiene unterwegs, sagen, nee, ich will das alles exklusiv. Ja, ich will da überall die Hand drauf haben. Ist nicht mein Mindset. Ich bin offen für Kooperation. Ich finde Kooperation extrem spannend. Man ergänzt sich mit den Kompetenzen, man ergänzt sich mit den Netzwerken, man kriegt eine größere Reichweite und auch ein besseres Angebot. Das ist meine Überzeugung und deswegen ist Kooperation der Weg, für den wir uns auch entschieden haben zu gehen und deswegen planen wir das ja auch.
Ja, also ich freue mich sehr drauf, wie gesagt, das sind Themen, die uns ja die ganze Zeit, seitdem wir hier angefangen haben, 2016 habe ich mein eigenes Coaching gemacht, aber dann ab 2017, egal ob wir Kliniken betreut haben, Einzelunternehmer, Firmen oder sowas, ja, wo genau dieser Punkt eben fehlt, ne, dass du sagst, erstens einmal wirklich gescheit zu analysieren, gescheite Hebel hervorzuheben und sagst, hey, wo hast denn die Ansatzpunkte, dann vor allem die Nachkontrolle, ja, also ich sage mal, Unternehmer, der Selbstbewusstsein dafür hat, der diese Veränderung vielleicht selbst durchgegangen ist, der sieht es, der konnte es auch besser rauslesen.
Ja.
Ab einer gewissen Größe wird das schwierig, weil dann macht es nicht nur mehr einer alleine, ja, dann müssen mehrere Leute ins Boot geholt werden und dann sind es einfach die Hard Facts, ne? Dann sind es die Fakten, die das Ganze am Ende wirklich dann zeigen, wie erfolgreich das Ganze ist.
Ich meine, wir sind da auch sehr realistisch unterwegs und sagen, wenn es dem CFO, wenn das, was wir anbieten und wir mit den Firmen machen, wenn es dem CFO nicht passt, dann hat es keinen Bestand. Das heißt, das ist für uns so einer der härtesten, die es zu überzeugen gilt, weil der CFO ist einfach dafür bekannt, dass er natürlich den Daumen drauf hat. Ja? Und wir sind in der Lage, auch das zu zeigen. Und ein CFO im Boot zu haben, ist immer so das Ziel. Ja.
Gute Voraussetzung zumindest.
Gute Voraussetzung. Und da musst du einfach auch Zahlen liefern. Mhm. Ja, das, ohne Zahlen geht es nicht.
Ja, auf alle Fälle.
Ja.
Bernhard, also ist super, super spannend. Mit deiner paar Sachen nur interessieren, was darfst du dir denn gerade so für den deutschsprachigen Wirtschaftsraum wünschen, wenn du jetzt mal Wünsche frei hättest?
Also ich bin natürlich so überzeugt von, wir brauchen eine gemeinsame Sprache für das Thema Gesundheit. Das ist einer meiner Wünsche und das ist auch ein Teil unserer Vision, wo wir hinwollen. den BHI zum Standard zu machen. Also diese Messmethode so zu etablieren, dass wir in der Wirtschaft eine gemeinsame Sprache für das Thema Gesundheit und Leistung sprechen, lernen. Das ist ein Punkt und wir haben uns das für uns als Unternehmensvision auch gesetzt, dass wir gesagt haben, wir wollen in den nächsten bis 2030, also jetzt 4 Jahren, ja, 4 Jahre zu laufen, mindestens 1000 Unternehmen im deutschsprachigen Raum haben, die diesen Standard eingeführt haben. Das ist mal das eine. Und das zweite ist wirklich eine zunehmende Offenheit, dass Gesundheit und Leistung eben nicht irgendwo beim HR oder irgendwo geparkt wird, sondern in der Führung, im Vorstand ankommt. Weil es hat Nachhaltigkeitskriterien, es hat Zukunftskriterien, Loyalitätskriterien, also Engagement, wie es so schön neudeutsch heißt. All das spielt da rein, alles Dinge, die wir dringend, dringend brauchen bei den Unternehmen, sonst geht es nicht vorwärts. Ja, viel zu viele sind im Rückwärtsgang. Da braucht es einen neuen Spirit, da braucht es eine neue Energie, aber die geht nur mit den Menschen, die dort sind.
Ja.
Und wenn wir die aktiviert kriegen, jeder, der das schafft als Unternehmer, wird die Zukunft prägen und die anderen werden wahrscheinlich auf der Strecke bleiben. So hart das klingt.
Ja.
Also wenn ich das Thema nicht anpacke, habe ich einen Wettbewerbsnachteil.
Ja. Das ist tatsächlich eine Frage, die auch noch mit draufsteht, wo ich gesagt habe, welche Unternehmen werden in Zukunft die Nase vorn haben? Weil das tatsächlich, egal mit wem ihr redet, gut, jetzt ziehst du natürlich auch die Menschen an, die ähnlich ticken, ne? Aber ich finde, man kann schon erkennen, dass die Firmen, die sich damit auseinandersetzen, die auch diesen Gesundheitsaspekt auf sämtlichen Ebenen sich anschauen, dass die einfach gut laufen.
Ja, ich meine, wir haben ja einen Aspekt, den können wir nie wegdiskutieren, das ist Demografie. Wir haben zwar jetzt gerade durch die Wirtschaftslage ein bisschen Entspannung, in Anführungsstriche, aus Unternehmenssicht am Arbeitsmarkt, weil im Moment viele Unternehmen den Bach runtergegangen sind. Das waren viele Leute, die auf der Straße sind und Jobs suchen. Das ist nur ein kleiner Dip, weil die Demografie wird ja knallhart zuschlagen. Und dann fängt das Buhlen um die besten Leute, um die Arbeitskräfte nämlich wieder an. Und meine Prognose wäre, das fängt in 18 Monaten, geht das schon wieder los, spätestens. Und dann sind genau die Unternehmen, die halt rausstechen, wo Kultur nach außen abstrahlt, wo Mitarbeiter sagen, boah, das ist ein super Laden, ich empfehle den, reden darüber. Das sind dann die Magneten, die genau diese Talente bekommen. Und nicht, weil sie 30% mehr zahlen als die anderen, sondern weil es einfach Spaß macht, dort zu arbeiten. Ja, weil man einfach Freude hat, sich Teil davon zu sein. Und das klingt vielleicht jetzt so ein bisschen als schöne Welt, aber das ist genau das, was passiert. Andrea und ich waren letzte Woche noch in der Schweiz bei einem Unternehmen, ein bisschen kleiner als die OPET, die leben das auch so. Du merkst es vom Empfang angefangen über das Unternehmen, über die Mitarbeiter, mit denen wir sprechen konnten. Du merkst diese positive Stimmung und auch, dass sie Lust dran haben, Verantwortung zu übernehmen. Die haben zum Beispiel in ihrem Holzverarbeitungsunternehmen super innovative Konzepte, die aus dem Unternehmen heraus, nicht weil Druck kommt, sondern weil einfach Spaß haben, weiterzuentwickeln, entstehen. Und das ist doch das, was wir wollen. Ja, wir wollen doch diese Energie aktivieren, ja, in den Unternehmen und nicht griesgrämige und dann irgendwann mental krank werdende Mitarbeiter haben. Das will ja keiner. Ja, aber das geht eben nicht von allein, da muss man was tun.
Ja, ja, und da haben die Unternehmen Verantwortung, weil es ist so einfach es klingt, aber die meisten Menschen verbringen die meiste Zeit ihres Lebens, indem sie arbeiten, in der Arbeit.
Ja. Da nochmal zurück zum Gesundheit des Chefs Sache. Ich glaube, das Verantwortung ist ein gutes Wort, weil als Chef übernehme ich Verantwortung für die Leute, die bei mir arbeiten. Und nicht nur für deren Gehälter und für deren Sozialabgaben, sondern auch für deren Gesundheit. Und das ist nicht im Mindset bei vielen, vielen angekommen. Da müssen wir hin.
Das ist das absolut beste Wort. Fast zum Schluss. Ja. Wenn du Lust hast, hast du nur Lust auf 3 schnelle Fragen.
Ja, gern.
Bernhard, was würdest du gern mehr im Leben haben?
Glückliche Menschen um mich herum. Weil wenn ich in Unternehmen unterwegs bin, sehe ich zu viele, die auf der Suche sind und nicht wirklich da angekommen sind, wo es ihnen richtig Freude macht. Mhm. Und das hätte ich gern mehr.
Das ist auf alle Fälle eine coole Geschichte. Ja. Ja. Glückliche Menschen um einen rum tun immer gut.
Ja.
Ja, ja. So wie du mich gerade anstrahlst, kannten wir nur ewig weiterreden, weil das macht eine wahnsinnige Freude. Wie möchtest du anderen Menschen in Erinnerung bleiben?
Wie soll ich sagen? Ich möchte schon gerne, dass dieser Impuls, für den ich wirklich auch brenne und den ich gebe, dass der mich überlebt. Ja, und nicht mit meinem Namen, darum geht's mir nicht, sondern als Kultur. Ja, dass wir diesen Schritt schaffen als Gesellschaft, als unternehmerische Gesellschaft, dass viel, viel mehr Unternehmen verstehen, das geht anders. Arbeit geht auch gesund. Und wenn mir das gelingt, ein Stück weit, das würde ich gerne als quasi Erinnerung, als Beitrag sehen.
Super. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Mhm. Was ist für dich ein erfülltes Leben?
Eine gute Balance zwischen Herausforderung und Entspannung. Und das ist etwas, was Andrea und ich auch immer wieder versuchen, so gut wie möglich zu leben. Also da ist man nie fertig.
Ja,
ja, also das, da gibt es auch keinen, jetzt ist man da. Ja, da bin ich sehr in der asiatischen Philosophie unterwegs. Man lernt immer jeden Tag ein bisschen, man wird jeden Tag ein bisschen besser. Aber das Ziel ist gar nicht ankommen, sondern das Ziel ist dranbleiben. Und diese Balance zwischen Natur genießen, unsere Zeit genießen, unsere Lebenszeit genießen und gleichzeitig neugierig bleiben, mit anderen Menschen Dinge voranbringen, gemeinsam erfolgreich sein, diese Balance, das ist für uns, für mich die Erfüllung und für uns beide.
Stark. Vielen, vielen Dank, dass du diese ganzen Insights mit uns geteilt hast.
Sehr gerne, Markus. Es ist auch eine tolle Atmosphäre, mit dir zu ratschen. Ich saß bei den Bayerischen. Ja, ja. Wir haben ja nur 20 Jahre in München gelebt. Also auch wenn ich
bisschen was ist nur dort. Ja, gut, Schweiz ist ja jetzt auch nicht so weit weg. Ne, da.
Ja, ja.
Super.
Nein, ganz toll.
Vielen, vielen Dank. Also es war mir eine große Freude und danke, dass ihr extra aus der Schweiz hergekommen seid. Ich meine, ihr habt es ja ein bisschen verknüpft auch noch.
Ja, wir haben gute Freunde besucht gestern Abend. Das war natürlich sehr schön.
Super, super. Also vielen, vielen Dank und ich freue mich auf alles, was da gemeinsam noch so kommen wird.
Ja, gleichfalls.
Bernhard, danke dir.
Merci vielmals.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn du sie teilst, weiterleitest, kommentierst und uns eine Bewertung dalässt. Ob auf Spotify, Apple oder wo auch immer du uns hörst. Jeder Klick, jedes Herzchen, jede Weiterleitung hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen und genau darum geht's ja. Stoffwechsel, Energie, Begeisterung. Wenn du jetzt jemanden im Kopf hast, dem diese Folge guttun würde, schick sie ihm direkt weiter.